12 Menschen paddeln mit ihren Kajaks auf den Lago de Atitlan im paradiesischen Guatemala. Nur 11 von ihnen kommen zurück. Es ist ein Vermisstenfall, der die Social-Media-Plattform flutet und die TikTok-Trends beherrscht. Was geschah mit der Solo-Travelerin Nancy Ning? Und somit hallo an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab.
Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen Dutzende Artikel, wir schauen uns Prozessvideos an und manchmal lesen wir sogar Polizei- oder Autopsieberichte. Im besten Fall, ihr kennt das, besorgen wir uns natürlich ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen, die verpacken wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst auf gar keinen Fall, uns zu abonnieren. Und ich würde unsere heutige Folge gerne mit dem Thema Solo-Traveling starten. Laura, ich will, dass du dir mal Gedanken darüber machst, wie du dich im Ausland, im Urlaub oder beim Reisen generell am sichersten fühlen würdest.
Gute Frage. Also meine letzten Solo-Reisen, zumindest jetzt, die weiter weg stattgefunden haben, die sind schon ein paar Jahre her. Mhm. Aber was ich da immer gemacht habe, ich habe schon immer darauf geachtet, dass wenn ich in einem Hostel eingecheckt habe, dass ich in einem Zimmer untergekommen bin, wo nur andere Frauen waren zum Beispiel.
Ja.
Und meistens, jetzt bis auf Singapur, war ich abends auch alleine nicht draußen unterwegs. Und da habe ich mich dann nicht getraut, im Dunkeln noch auf den Straßen rumzutigern.
Ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall schon mal sehr wertvolle Tipps sind. Gerade das mit dem Hostel würde ich genauso machen. Ich glaube, ich würde mir ungern ein Zimmer teilen, in dem auch Männer schlafen.
Ja.
Ich weiß nicht. Ich würde mich irgendwie unter Frauen einfach ein bisschen sicherer fühlen. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall genauso machen. Das abends unterwegs sein ist bei mir so ein Ding. Also ich mache das ja auf jeden Fall schon relativ viel. Ich schaue aber dann zumindest, dass ich ordentlich nach Hause komme. Das heißt, ich würde nicht unbedingt allein nach Hause laufen, sondern würde mir dann im besten Fall ein Uber holen. Und wenn das zu weit oder zu teuer ist, dann würde ich vielleicht zumindest schauen, dass ich mit den Öffentlichen fahre, weil da in der Regel ja gerade in Großstädten schon auch immer ein paar Menschen unterwegs sind.
Ja.
Also jetzt hier beispielsweise in Melbourne, die Stadt schläft halt einfach nie. Das heißt, selbst wenn man einem Creep begegnen würde in der Bahn, dann sind da halt ganz viele andere Menschen, die im Fall der Fälle hoffentlich eingreifen könnten.
Ja,
Generell muss ich ja aber sagen, dass ich schon grundsätzlich ein sehr hohes Sicherheitsgefühl habe. Das heißt, es gibt selten Situationen, in denen ich mich unsicher oder unwohl fühlen würde, was auch nicht immer unbedingt förderlich ist. Aber deswegen habe ich gar keine Probleme mit dem Alleinreisen. Aber was ich wichtig finde, und da bin ich auch schon relativ strikt, ist auch der Ort. Also für mich gibt es auf jeden Fall auch einige Orte, die für mich No-Go-Spots sind, vor allem zum Solo-Traveling und teilweise auch nur zum Solo-Traveling, wo ich weiß, dass wenn ich da mit einer Freundin hin würde, dann hätte ich da voll Bock drauf und dann würde ich mich das auch trauen. Aber allein würde ich nicht alles machen. Beispielsweise steht auf meiner Bucketlist ganz weit oben ja auch Kapstadt. Da würde ich aber allein nicht hinreisen. Und ich entscheide sowas oft nach Gefühl, weil man ja auch schon so ein bisschen einschätzen kann, welche Länder, welche Reiseziele sind sicher genug. Aber ich schaue da auch schon immer noch mal nach, wie die vor Ort herrschende Kriminalitätslage ist und entscheide dann so ein bisschen anhand dessen. Wichtige Reise- und Sicherheitshinweise findet ihr beispielsweise auf der Website des Auswärtigen Amts. Hier werden dann Punkte wie Kriminalität, die innenpolitische Lage, aber auch Terrorismus thematisiert und eingestuft. Zum Vergleich: Die Kriminalitätsrate in Australien lag im Jahr 2021 bei 0,74 Tötungsdelikten auf 100.000 Einwohner und gilt hiermit als äußerst sicher. Bedeutet für mich persönlich dann easy, grünes Licht, da kann ich auf jeden Fall allein hinreisen. Die Kriminalitätsrate in Guatemala, da wo uns unser heutiger Fall hinführt, verzeichnet hingegen eine durchschnittliche Mordrate von rund 25,7 vorsätzlichen Tötungsdelikten je 100.000 Einwohner. Das bedeutet, die ist schon nochmal deutlich höher als in Australien beispielsweise oder aber auch höher als bei uns in Deutschland. Das wäre dann für mich so ein Ort, wo ich nicht unbedingt allein hinreisen würde.
Ja.
Allerdings würde ich mir das dann trotzdem anschauen, dann aber lieber mit einer Gruppe von Leuten, denen ich vertraue, beispielsweise mit Familienmitgliedern oder mit einer Freundin oder mit einer Gruppe von Freunden. Dann würde ich mir das trotzdem auf jeden Fall anschauen. Wenn euer Umfeld aber nicht so travel-affin ist, ihr aber trotzdem gerne dorthin reisen wollen würdet, dann gibt es hierfür noch die Möglichkeit, sich einer organisierten Reisegruppe anzuschließen, was meinem Empfinden nach schon auch eine recht sichere Option darstellt. Hast du sowas schon mal gemacht, Laura?
Noch nicht, aber ich muss sagen, ich habe das sogar für letztes Jahr oder dieses Jahr überlegt gehabt und habe mir da auch schon den ein oder anderen Anbieter mal angeschaut und mal geschaut, ja, was gibt es da so für Ziele, was gibt es da für Routen und in welcher Altersklasse wird das angeboten? Also das wäre auf jeden Fall für mich auch eine Option.
Und damit würdest du dich wahrscheinlich auch so ein bisschen sicherer fühlen, als ganz alleine loszuziehen, oder?
Ja, schon, ja.
Und genau das ist auch das, was unsere heutige Hauptprotagonistin getan hat. Doch mein heutiger Fall zeigt, dass auch dies schiefgehen kann. Und wir sprechen da am Ende nochmal drüber, dass man vielleicht doch einigen Menschen nicht unbedingt vertrauen sollte. Vor allem nicht mit dem eigenen Leben.
Leute, habt ihr Bock, uns dieses Jahr live zu sehen?
Laura, ist das eine ernst gemeinte Frage? Ich hoffe ja, dass jeder, der diese Frage gerade hört, mit einem ganz eindeutigen Ja antwortet.
Ja, das hoffe ich natürlich auch. Und wenn die Antwort Ja lautet, dann müsst ihr jetzt ganz genau zuhören, denn wir sind wieder beim Here and Now Podcast Festival in Köln dabei. Und zwar ist unser Auftritt am 10. August um 18 Uhr.
Und als wäre das nicht schon Grund genug, nach Köln zu kommen, um uns zu sehen, sind da tatsächlich auch noch ein paar andere ziemlich coole Podcasts vor Ort. Unter anderem nämlich auch True Love von Lynn und Leo, die den Podcast Mord auf Ex machen, aber auch Hazel Thomas Hörerlebnis.
Ihr merkt also, ihr habt an diesem Wochenende Lieblingspodcasts Overload. Und ihr könnt euch nicht nur coole Podcasts anhören, sondern dort gibt es dann auch noch Snacks und Getränke. Ihr könnt euch dann ja schön ein Aperolchen zum Beispiel holen oder eine Portion Pommes und eurem Podcast lauschen und dann natürlich auch noch mit uns quatschen.
Daraus wird aber nur etwas, wenn ihr jetzt schnell seid. Tickets für unsere Show innerhalb des Here and Now Podcast Festivals gibt's jetzt auf hereandnowfestival.de.
Dazu müsst ihr aber wissen, dass das Ticketing für jede Show separat läuft. Das heißt, Zugang zum Festival erhaltet ihr mit jedem Ticket, aber wenn ihr beispielsweise zwei Podcasts hören bzw. dann ja auch sehen möchtet, benötigt ihr zwei Tickets, also ihr braucht pro Podcast ein Ticket.
Und welches das wichtigste Ticket für das Festival ist, das sollte euch bewusst sein. Das ist natürlich das Ticket für Eyes in the Dark. Wir freuen uns nämlich sehr auf euch.
Ja. Ganz sneaky, aber guter Hint auf jeden Fall.
Ja, ich dachte, das kann man an der Stelle schon mal mit einbauen. Und wie immer findet ihr alle Infos auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Und jetzt mal sehen, ob sich meine Meinung bezüglich Gruppenreisen nach dieser Folge in irgendeiner Form ändert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du uns zu erzählen hast. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt in die heutige Folge.
Ich bin definitiv auch mehr als gespannt und ich werde am Ende der Folge nochmal auf die Frage zurückkommen. Lago de Atitlan. Der Lago de Atitlan ist der zweitgrößte See in Guatemala. Er liegt im Departamento Solala und ist bekannt für seine wunderschöne Fauna und Flora. Der Lake Atitlan gehört laut Google zu den schönsten Seen in ganz Zentralamerika. An einigen Stellen ist das Wasser in einem paradiesischen Türkisblau gefärbt. An anderen Stellen erstrahlt es in einem majestätischen Tiefblau. Es ist die Umgebung des Sees, die ihn zu dem macht, was er ist. Der See liegt inmitten einer grün bewachsenen Bergkette zwischen den drei ruhenden Vulkanen San Pedro, Atitlan und Toliman, die den See einrahmen. Der See liegt gut zugänglich zwischen den beiden größten Städten Guatemala City und Sela und ist nicht weit von Antigua entfernt und gehört ohne Zweifel zu den absoluten Highlights einer Guatemala-Reise. Ansonsten umgeben steile Hügel und viele kleine bunte Städte am Rande des Sees den Lago de Atitlan. Sie alle haben etwas gemeinsam. Ein vibrierendes Nachtleben, tolle Restaurants, Shoppingmöglichkeiten, Märkte und Cafés. Der See beherbergt vor allem mehrere verschiedene indigene Gemeinschaften und jede kleine Stadt drumherum wird durch ihre eigene Kultur und ihre eigene Persönlichkeit geprägt. Und natürlich bedeutet der Lago di Atitlan auch Abkühlung. Denn wer bei den oftmals heißen Temperaturen eine Erfrischung braucht, kann sich einfach ins 20 Grad kühle nasse Blau schmeißen, den See mit dem Kajak überfahren oder Wasserball spielen. So traumhaft, wie sich das anhört, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass der Lago di Atitlan ein absoluter Touristenmagnet ist und jährlich Tausende von Touristen anlockt. Vor allem der Yoga-Tourismus ist in Guatemala sehr groß geworden und das insbesondere in der Nähe des Sees. Die indigene Bevölkerung in den Städten in der Nähe des Sees sind die Maya und viele der religiösen Praktiken der Maya scheinen bei vielen Yoga-Enthusiasten Anklang zu finden. Denn auch sie basieren darauf, dass Geist und Körper miteinander verbunden sind und dass man zur Heilung des Körpers den Geist heilen muss und umgekehrt. Viele der Yoga-Retreats in der Nähe des Atitlan sind All-Inclusive-Angebote. Das bedeutet, du würdest beispielsweise direkt vom Flughafen abgeholt und zum Resort gefahren werden und könntest dort dann zwischen 3 Tagen und sogar einem Monat so lange dort unterkommen, wie du möchtest. In der Regel sind die Retreat-Center gut ausgebucht und die Tage vor Ort sehr vollgepackt. Die meiste Zeit des Tages konzentriert sich auf Yoga und Meditation oder das Journalen. Achtsamkeit wird hier groß geschrieben. Es gibt aber auch einige spezifischere Retreats, die sich beispielsweise auf Kochworkshops konzentrieren, unter anderem auch einige, deren Fokus stark auf ausschließlich vegetarische Nahrung legen. Es gibt aber auch andere, bei denen das lokale Wasser zu trinken oder tägliche Atemübungen eine große Rolle spielen. Dazu werden viele der Retreat-Center eingestuft in Beginner, Fortgeschrittene oder Intense. Und es gibt natürlich auch noch etliche weitere Aktivitäten, die die Teilnehmer vor Ort erwarten. Am Lago di Atitlan findet sich also für jeden das passende Retreat. Und deswegen reist auch eine Touristengruppe nach der anderen an, um ihren Frieden, ihre Balance und ihr Glück zu finden. So auch im Oktober letzten Jahres. Um diese Zeit reist eine Gruppe von 12, überwiegend amerikanischen Teilnehmern, zu einem Yoga-Retreat an den Atitlan. Es soll eine Woche gefüllt von Nachdenken, Ruhe, Achtsamkeit und Frieden werden. Eine Zeit, in der man nicht nur mit sich selbst, sondern auch miteinander und mit der Natur connecten soll und zur Ruhe kommen kann. Unter den 12 Weltenbummlern ist auch die 29-jährige Nancy Ning, welche den weiten Weg aus Monterey Park in Kalifornien auf sich nimmt und am 14. Oktober endlich in Guatemala landet. Nach ihrer Ankunft in Guatemala schickt Nancy noch eine Nachricht in den Gruppenchat ihrer Family, um einem ihrer Brüder zum Geburtstag zu gratulieren und um ihnen mitzuteilen, dass sie ihr Handy nun in den Flugmodus schalten würde. Hier ist es sicher, macht euch keine Sorgen, schreibt sie noch. Nancy hat den Erholungsurlaub in dem beliebten Yoga-Retreat in Guatemala bitter nötig und freut sich unheimlich auf die bevorstehende Zeit. Denn eine Auszeit kann die ehemalige Jurastudentin der Cal State University, die jetzt Schüler mit Behinderungen im Alhambra Unified School District unterstützt, gut gebrauchen. Ihre Familie sagt, Nancy habe ein gutes Herz, ein großes Lächeln und kann mit jedem über Gott und die Welt, aber auch über Kleinigkeiten reden. Sie sei eine fürsorgliche Tochter, eine liebevolle Schwester und eine unterstützende Freundin. Und die Bilder, die sie auf ihren sozialen Medien hat, die zeigen, dass sie ein absoluter Sonnenschein ist. Ansonsten verraten die Bilder uns, dass Nancy ihr schwarzes, langes Haar meist glatt trägt und braune, freundliche Augen hat. Nancy ist zudem 1,72 Meter groß, wiegt geschätzte 57 Kilogramm und hat demnach eine sehr schlanke und zierliche Statur. Es ist bereits das zweite Mal, dass Nancy zu genau diesem Yoga-Retreat-Center aufbricht. Bereits im Jahr zuvor war sie dort und hat sich Hals über Kopf verliebt. Ihre kleine Schwester Nikki erzählt, dass sie von der Erfahrung des letzten Jahres und der wunderschönen Gegend, in der sie untergebracht war, noch immer schwärmen würde. Das Retreat Center ist direkt am Lago di Atela gelegen und bietet von einem schönen Café bis hin zu Yoga, Massagen und Zeremonien alles an, was das Herz eines Globetrotters begehrt. Nancy kannte schon einige der Leute vor Ort, unter anderem auch den Yoga-Instructor, dadurch, dass sie eben im Jahr zuvor schon mal dort war. Und als sie jetzt wieder ankommt, lässt sie diese Verbindungen und diese Freundschaften wieder aufblühen. Und das hält sie natürlich mit ihrer Kamera fest. Später finden sich Dutzende Bilder mit vielen der Teilnehmer, unter anderem auch mit einem der Yogalehrer, auf welchem sie mit einem riesigen Strahlen zu sehen ist. Nancy fühlte sich dort, wie sie auch ihrer Familie bereits geschrieben hatte, sicher. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich auch dachte, dass sie im Jahr zuvor schon mal dort war und sich deswegen auch noch mal ein bisschen sicherer und gefestigter gefühlt hat, dorthin zu gehen, weil sie genau wusste, was sie erwarten würde, weil sie genau wusste, welche Art von Menschen dort sein werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dadurch ein bisschen leichter wird. Weißt du, was ich meine?
Das war vorhin auch direkt mein Gedanke, als du gesagt hast, dass sie genau dort schon im Jahr davor war, weil ich dachte, ja, das fühlt sich ja dann so ein bisschen vielleicht schon wie nach Hause kommen an, wenn sie sich das erste Mal dort total wohlgefühlt hat.
Ja, ganz genau. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil, also ich hatte jetzt beispielsweise vor meiner Reise nach Australien, selbst wenn ich hier schon mal war, aber das ist ja 7 oder 8 Jahre her, schon deutlich mehr Angst, als letztes Jahr nach Bali zu fliegen, wo ich bereits im Vorjahr schon mal war, wo ich Leute kenne, wo ich genau weiß, wo was ist und was mich dort erwartet. Und ich habe mich damit deutlich sicherer und wohler gefühlt, als jetzt diese Reise ins Ungewissere zu starten, weißt du?
Ja, vor allem, wie du sagst, wenn man so ein bisschen weiß, was einen erwartet und wo die Sachen sind, das gibt einem einfach ein, ja, wie du sagst, einfach ein höheres Sicherheitsgefühl.
Total. Außerdem freut sie sich natürlich auf das bevorstehende Programm. Ein großer Teil der Woche soll sich auf Yoga selbst und auf die Natur konzentrieren. Aber es geht vor allem auch um Wachstum, Selbstliebe und die eigene Geisteshaltung, denn Yoga ist ja nicht nur eine körperliche Praxis, sondern verbindet Körper und Seele miteinander. Es geht um Selbstdisziplin und um Engagement. Beim Yoga geht es darum, diese Disziplin in sich selbst zu haben, um die Kontrolle über die Umgebung und den eigenen Geisteszustand zu übernehmen. Wie ihr seht, liebt Nancy vor allem Yoga, neue Leute kennenzulernen und das Reisen. Diese Reise ist also wirklich wie maßgeschneidert auf ihre Bedürfnisse. Aber auch Wanderungen mit ihrer Familie und das Kuscheln mit ihrer Katze nehmen einen wichtigen Platz in ihrem Herzen ein. Nancys Schwester Nikki gibt später an, ich zitiere, letztes Jahr ist sie jeden Morgen aufgewacht, um dort alleine Zeit zu verbringen, ohne die Gruppe. Aber dieses Jahr sollte es noch aufregender werden, weil sie gemeinsam Aktivitäten am See geplant hatten. Aufregend würde es werden, doch nicht so, wie es sich Nancy und ihre Familie vorgestellt hatten. Der Solo-Trip läuft wie geplant, es ist also alles im Butter, bis eine der 12 Yogakurs-Teilnehmerinnen am 19. Oktober 2023 plötzlich verschwindet. Bei der jungen Frau, die auf einmal wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint, handelt es sich um Nancy Ning. Der Fall findet im Internet, vor allem auf den sozialen Medien wie TikTok, Reddit und Instagram, großen Anklang. Nicht zuletzt, weil Nancys Verschwinden mit so vielen merkwürdigen Details umworben wird und ihre Familie und Freunde Nancy mit allen Mitteln wieder nach Hause holen möchten. Und an dieser Stelle würde ich gerne darauf hinweisen, dass es sich hierbei um einen sehr aktuellen Fall handelt, zu welchem derzeit noch Ermittlungen laufen. Wenn ihr dies unterstützen wollt, dann bleibt definitiv bis zum Ende der Folge dran oder werft einen Blick in die Shownotes. Wie bereits erwähnt, geht das Verschwinden von Nancy Ning momentan in den sozialen Medien geradezu viral. Auf TikTok hat der Hashtag Nancy Ning über 43,8 Millionen Aufrufe. Der Hashtag Nancy Ning Case über 1,4 Millionen. Dutzende Videos von TikTokern fluten das Videoportal mit Videos, betitelt mit Überschriften wie Let's help bring Nancy Ning home to her family, also helft uns Nancy Ning zu ihrer Familie zurückzubringen. Oder Last creepy video of Nancy Ning, also das letzte unheimliche Video von Nancy Ning. Hashtags wie Yoga Retreat, Lake Atitlan oder Villa Sumaya trenden ebenfalls auf der Plattform. Zudem gibt es eine Instagram-Page mit dem Benutzernamen Help Us Find Nancy, welcher laut Bio durch die Ning Family betrieben und auch überwacht wird. Hier werden regelmäßige Updates zu Nancys Fall gepostet, genauso wie Bilder, die die junge Frau mit ihrer Familie und Freunden zeigt oder aber ihre Familie nach ihrem Verschwinden, der die Sorge und die Verzweiflung nur so ins Gesicht geschrieben steht. In der aktuellen Story des Accounts teilen sie ihren neuesten Beitrag, welcher mit Update Nummer 10 betitelt ist und auf welchen wir später noch einmal zu sprechen kommen. Darüber schreiben sie Hoping for answers in 2024. Also, wir hoffen im Jahr 2024 auf Antworten. Vor allem Nancys Schwester Nikki äußert sich mehrfach zum Verschwinden ihrer geliebten Schwester. Sie möchte nichts unversucht lassen, um sie zu finden. In einem der Videosequenzen sagt sie, wir möchten, dass sie weiß, wie sehr wir sie lieben und dass wir sie einfach nur nach Hause bringen wollen. Sie möchten sicherstellen, dass es ihr gut geht, möchten sie unbedingt finden, um sie endlich, hoffentlich, wieder zurück nach Hause zu holen. Dahin, wo sie hingehört. Rückblick. Wir machen eine Zeitreise in etwa ziemlich genau 3 Monate zurück. In den Oktober 2023. Ab Oktober beginnt die beste Zeit für eine Reise nach Guatemala. In der Zeit von Mai bis Oktober kommt es nämlich zu häufig starken Regenfällen und es ist sehr schwül. Selbst nachts fallen die Temperaturen kaum unter 25 Grad. Das restliche Jahr über, also ab Oktober, wird es etwas trockener und auch einige wenige Grad kühler. Vor allem in den Nächten kühlt es in dieser Jahreszeit etwas ab. Nachdem Nancy am 14. Oktober gut in Guatemala und am Lago de Atitlan angekommen ist, mischt sie sich voller Tatendrang unter die Menschen. Zahlreiche Bilder lichten die junge Frau in den ersten Tagen ihres Urlaubs ab und die Freude ist ihr ins Gesicht geschrieben. Sei es ein Bild von ihr, welches sie in einem sommerlichen Kleid beim Einkaufen auf einem der vielen lokalen Märkte zeigt oder mit ihren Freunden vom Retreat Center. Die Auszeit scheint ein voller Erfolg zu sein und fängt mehr als vielversprechend an. Ihre Freunde und Familie hält sie via WhatsApp oder über die sozialen Medien ab und an immer mal wieder auf dem Laufenden. Generell versucht sie aber, das Handy so wenig wie möglich zu nutzen. Alles in allem läuft alles wie am Schnürchen. Bis es das irgendwann nicht mehr tut. Denn am 19. Oktober erreicht Nancys Familie der Anruf, von dem jede Mutter und jeder Vater hofft, dass er diesen niemals in seinem Leben erhalten würde. Am anderen Ende der Leitung ist der Organisator des Retreats, ein Mann namens Eddie Remada. Doch Eddie Remada ist nicht nur Nancys Yogalehrer in Guatemala, Nancy kennt Eddie schon von früher. Denn bereits seit über einem Jahr ist dieser Mann tatsächlich ihr Yogalehrer auch zu Hause in Kalifornien. Das bedeutet, nur über Eddie Remada ist sie überhaupt zu dem Yoga-Retreat gekommen. Und ich bin mir sicher, dass das auch nochmal dafür gesorgt hat, dass sie sich dort deutlich sicherer gefühlt hat.
Ja.
Nun ruft Eddie ihre Eltern an, um ihnen mitzuteilen, dass ihre Tochter mit dem Kajak auf dem Atitlan unterwegs war, als sie sich plötzlich wie in Luft aufgelöst hätte. Diese Nachricht schlägt ein wie eine Bombe. Nancy soll vermisst sein. Sie kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Irgendetwas musste irgendwer mitbekommen haben. Irgendjemand musste mehr wissen. Schließlich, so sagt ihr Yogalehrer selbst, war sie nicht allein losgezogen, sondern in ihrer Gruppe. Eine Gruppe von Yoga-Enthusiasten, sie alle leben nach den Regeln des Mitgefühls und der Wahrhaftigkeit. Begriffe wie Güte, Nächstenliebe und Achtsamkeit sind bei ihnen besonders wichtig, prägen ihre Leben. Aber als Nancy auf mysteriöse Weise verschwindet, kehren die 11 Personen, die mit ihr auf dem Retreat sind, wortlos in ihre Heimatländer, überwiegend die USA, zurück und alles, was die meisten von ihnen zurücklassen, sind etliche offene Fragen. Die Besitzer des Kajakverleihs Kayaks of Guatemala welches Nancy und die Reisegruppe benutzt hatten. Unter anderem der Mitinhaber Lee Beal äußert sich gegenüber ABC News exklusiv. Er und seine Frau geben an, dass die Gruppe Kajaks gemietet hatte und an dem Tag, an dem Nancy verschwand, zusammen losgepaddelt wäre. Doch als sie zurückkam, wäre Nancy nicht mehr bei ihnen gewesen. Zudem war es fast so, als würden sich die Teilnehmer nahezu sofort verschließen und nichts mehr zu den Geschehnissen sagen wollen. Die Besitzer des Kajakverleihs sagen zusätzlich, die Gruppe habe die Kajaks nicht bezahlt. Ihre Rechnung wäre einfach offen geblieben. Außerdem, das Yoga-Retreat, an dem sie und Nancy teilnahmen, sollte eigentlich noch kein Ende finden. Aber die 11 Verbliebenen reisen allesamt innerhalb von 8 bis 12 Stunden nach Nancys Verschwinden vorzeitig ab und kommen bereits kurz darauf in ihren Heimatländern an. Und erst dann melden sie den Behörden, dass Nancy vermisst wird. Die guatemalische Staatsanwaltschaft hat laut Good Morning America auch erklärt, dass sie nicht in der Lage war, die Frau, mit der Nancy zusammen war, oder den Reiseleiter zu befragen, weil die Gruppe das Land verlassen hätte. Das macht die Ermittlungen und die Suche nach Nancy natürlich deutlich schwerer. Nikki, Nancys jüngere Schwester, ist gerade in einer Bäckerei, als sie den Anruf von ihrem Vater erhält. Er ruft sie an, um ihr mitzuteilen, was wohl in jedem von uns Panik auslösen würde. Komm nach Hause, Nikki. Es ist etwas passiert. Sie solle sofort heimkommen. Ansonsten ist er sehr vage, was den Anruf und die darin weitergegebenen Informationen angeht. Er sagt ihr nicht viel mehr, als dass etwas passiert war und verleiht den ohnehin gewichtigen Worten durch seinen besorgniserregenden Tonfall noch mehr Ernsthaftigkeit. Die ganze Familie eilt nun zu Nikis Wohnung und ihr Vater stürmt durch die Tür und versucht, alles zu erklären. Doch eigentlich kann er gar nicht viel erklären, denn er weiß selbst nur Bruchstücke. Er habe einen kryptischen Anruf von jemandem aus dem Yoga-Retreat erhalten, an dem Nancy teilgenommen hatte. Es sei etwas passiert. Es würde sich anfühlen, als hätte man angedeutet, dass Nancy nicht zurückkommen würde. Aber ansonsten, im Moment, hat er nicht wirklich viele Details oder Informationen über das, was sich in Guatemala zugetragen hat. Er ist verwirrt, er weiß nicht, was vor sich geht. Wir kennen den genauen Gesprächsverlauf des Anrufs nicht, aber der Anruf selbst wird als sehr kryptisch beschrieben, nicht wirklich aufschlussreich, eher besorgnisschürend. Und diese Art von Informationsverteilung würde in den nächsten Tagen und Wochen anhalten. Kryptisch, mysteriös, besorgniserregend und absolut zerreißend. Nikis erster Gedanke ist, dass das schon sehr seltsam ist. Relativ schnell verwirft sie den Gedanken an etwas Schlimmeres aber und widmet sich dem Gedanken, vielleicht liebt sie es dort so sehr, dass sie dorthin ziehen möchte. Vielleicht möchte sie dort leben. An diesem Gedanken versucht sie sich festzuklammern, selbst wenn sie tief im Innersten weiß, dass ein solches Verhalten ihrer Schwester gar nicht ähnlich sieht. Aber was soll's, denkt sie sich. Es ist wahrscheinlich nur ein flüchtiger Gedanke von Nancy. Sie würden mit ihr sprechen und ihr diese Flausen wieder aus dem Kopf austreiben. Ein weiterer Anruf der Organisatoren des Retreats würde diese tröstenden Gedanken unwahrscheinlich erscheinen lassen. Nancy, ihre Tochter, ihre Schwester, wurde seit einer Kajaktour, die sie mit anderen Teilnehmern des Retreats unternommen hatte, nicht mehr gesehen. Sie wäre mit ihrer Gruppe, bestehend aus 11 weiteren Personen, zu einem Kajakausflug auf dem Lago di Atitlan aufgebrochen, kehrte hiervon aber nie wieder zurück. Nancy wird vermisst. Von ihr fehlt jede Spur. Und das nicht erst seit eben, sondern bereits seit einigen Tagen. Die Familie früher zu informieren, wurde versäumt. Die örtlichen Behörden gehen davon aus, dass Nancy Ning einfach ertrunken ist. Doch ihre Familie kann das nicht glauben, möchte und wird das nicht annehmen. Sie glauben, dass mehr dahinter steckt. Auch da die Gruppe, bestehend aus 11 weiteren Personen, mit welchen Nancy unterwegs war, fast 24 Stunden gebraucht haben soll, um Nancy als vermisst zu melden. Das ist das erste große, wenn auch nicht das letzte Fragezeichen in diesem Fall. Warum haben sie so lange gebraucht, um einen angeblichen Unfall zu melden. Der Vorfall wird schnell zu einem Hot Topic auf der Google Trending Liste und gewinnt unheimlich viel Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für sich. Und das überwiegend aufgrund widersprüchlicher Erzählungen und unbeantworteter Fragen. Die widersprüchlichen Geschichten um Nancys Verschwinden machen den ohnehin schon verwirrenden Fall noch mysteriöser. Keiner der Retreat-Teilnehmer und Teilnehmerinnen möchte sich zunächst zu dem Vorfall äußern. Alle sind sie förmlich auf der Flucht vor irgendetwas oder irgendwem abgereist. Erschwerend kommt hinzu, dass der Organisator des Yoga-Retreats, der auch der Eigentümer des Resorts ist, ihre Familie zunächst nur darüber informiert hatte, dass Nancy Ning den Retreat vorzeitig verlassen hätte und selbst ausgecheckt hätte. Dies widerspricht aber sowohl der Version der Zeugen als auch einem Videobeweis, der Nancy am Tag ihres Verschwindens auf dem See zeigt. Und hierauf gehen wir an dieser Stelle einmal kurz ein, denn dieser Videoclip, ich habe den ja ganz am Anfang schon mal erwähnt, der spielt im Viralgehen des Falls ebenfalls eine enorm große Rolle. Das Video zeigt den Lake Atitlan. Im Hintergrund ist einer der majestätischen Vulkane zu sehen. Einer der Retreat-Teilnehmer war bereits ein Stück weiter rausgepaddelt, dann schwenkt die Kamera nach links und fängt Nancy ein, die ebenfalls in ihrem Kajak sitzt. Hinter einigen Gräsern versteckt, reißt sie ihren rechten Arm nach oben und winkt wild in Richtung der Kamera. Dann paddelt sie in Richtung der anderen, raus auf den See, raus in, womöglich, Richtung Tod. Nancy wirkt glücklich, sie wirkt motiviert. Nichts deutet darauf hin, dass sie das Retreat vorzeitig verlassen wollte. Ein letztes Video, eine letzte Momentaufnahme, die eine so lebendige, abenteuerlustige und glückliche Nancy Ning zeigt. Eine Momentaufnahme, bei der zu diesem Zeitpunkt wohl niemand damit gerechnet hätte, dass es die letzte sein würde. In der Zwischenzeit haben die Behörden in Guatemala mit der Suche nach Nancy begonnen. Die Such- und oder Bergungsmaßnahmen konzentrieren sich von Beginn an auf den See. Doch hierbei sollte nicht vergessen werden, dass der Atitlan der tiefste See Mittelamerikas ist, was die Suche, wie ihr euch vorstellen könnt, natürlich enorm erschwert. Laut Google kann der See an manchen Stellen bis zu 340 Meter tief sein. Das sind etwa 103 Stockwerke. Laura, das heißt 20 mal so viele wie bei mir und doppelt so hoch wie der Stockwerk, in dem ich mich gerade befinde. Und das ist wirklich ehrlich eine Hausnummer.
Boah, das ist richtig krass, ja.
Damit ihr euch das vielleicht ein bisschen besser vorstellen könnt, das ist ungefähr die Höhe, die das Empire State Building hat. Und vom Pariser Eiffelturm würde man an dieser Stelle nicht einmal mehr die Spitze sehen.
Oh wow, okay. Wenn man sich das so mal vor Augen führt, ist das noch viel krasser.
Mhm, absolut. Und dazu kommt, dass das Wasser in einigen Bereichen sehr, sehr trüb ist. Nancy, die mit einem Kajak hinausfährt und dabei möglicherweise ertrinkt, ist der einzige Anhaltspunkt, den Nancys Familie hat. Noch frustrierender ist die Tatsache, dass die Augenzeugen und oder die Behörden nicht genau sagen können oder wollen, wo auf dem See Nancy zuletzt gesehen wurde. Diese Information könnte jedoch den entscheidenden Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, Nancy nach Hause zu bringen. Denn somit könnte man den Suchradius natürlich dramatisch eingrenzen und die Suchmaßnahmen dementsprechend anpassen. Auch nach 72 Stunden lang andauernden Suchmaßnahmen der guatemalischen Behörden fehlt noch immer jede Spur von Nancy. Es gibt keinen Anhaltspunkt für ihren Verbleib. Es ist, als hätte der Atitlan sie einfach erbarmungslos verschluckt. Und dann, als ob dies alles noch nicht schlimm genug wäre, ein weiterer Schock. Die Suche nach Nancy wird seitens der guatemalischen Behörden nur 72 Stunden nach Eingehen ihrer Vermisstenmeldung abgebrochen. Eine Tragödie für die Familie, die noch immer zu Hause in Kalifornien festsitzt und somit ihren letzten Hoffnungsschimmer zerschlagen sieht. Aber auch mehr als 4000 Kilometer entfernt kann Nancys Familie nicht einfach herumsitzen und nichts tun. Sie müssen Nancy finden. Und wenn die Behörden ihnen nicht helfen, dann nehmen sie das Ganze eben selbst in die Hand. Und so nehmen sie Kontakt zu einer Organisation namens Black Wolf Helicopters auf. Bei den Black Wolves handelt es sich um ein auf Spezialeinsätze konzentriertes Unternehmen, das neben der Ausbildung von Spezialkräften auch Such- und Rettungsmissionen durchführt und damit das erste guatemalische Unternehmen ist, das in die Allianz der Hubschrauberspezialisten von Mittel- und Südamerika aufgenommen wurde. Dies ist von nun an die einzige Hoffnung Dennings. Das Einzige, was sie in dieser schweren Zeit am Laufen hält. Nancys Schwester Nikki sagt später, die letzten 2 Wochen waren die Hölle. Denn als wir die Nachricht erhielten, dass sie vermisst wird, hatten wir so viele Fragen. Was ist passiert? Wo ist sie jetzt? Gibt es eine Chance, dass sie noch lebt? Wir wussten rein gar nichts. Und so scheint es noch immer zu sein. Bis sie die Black Wolves, das State Department und das FBI in den vermissten Fall involvieren. Während die guatemalische Regierung nun doch mit Hilfe des FBIs weiter ermittelt, haben lokale Rettungsteams wie unter anderem die Black Wolves mit Hilfe von Tauchern und Drohnen etwa 95% des Sees aus der Luft und vom Land abgesucht. Chris Sharpie, der Eigentümer von Black Wolf Helicopters, der an der Suche beteiligt ist, sagt später in einem Interview mit der New York Post: Wir wissen nicht, wo sie hineingegangen ist oder wo sie verschwunden ist, da es dafür keine Aussage gibt. Wir haben eine ungefähre Vorstellung, aber sie variiert von einer Seite des Sees zur anderen. Sharpie zufolge haben die Personen, die am Tag von Nancys Verschwinden bei ihr waren, bisher keine Angaben gemacht, was die Suche nach Hinweisen in diesem Fall drastisch erschwert. Trotz der Herausforderungen konzentriert sich Nancys Familie weiterhin darauf, ihre sichere Heimkehr zu gewährleisten. Meine Aufgabe hier ist es, dafür zu sorgen, dass nichts unversucht gelassen wird und wir alles Mögliche versuchen, sagt ihr Bruder Jonathan. Doch manchmal ist alles Menschenmögliche nicht genug. Für mich persönlich scheint es noch immer so, als würde der Schlüssel zu den Antworten bei den 11 Personen liegen, die ohne Nancy wieder zurückkamen und gleich danach verstummten. Doch zurück zu den Suchmaßnahmen nach Nancy. Vermisst wird sie seit dem 19. Oktober. Bis zum 24. Oktober hatte die Familie ein umfangreiches Team aus privaten Hubschraubern, Booten, Tauchern und Drohnen für die Suche nach der vermissten Frau angeheuert. Nachdem 99% des Sees allerdings aber nur bis zu einer Tiefe von 1,5 Metern abgesucht wurden, wird das Suchteam einen Sonarexperten hinzuziehen, um tiefer gehen zu können. Allerdings ist das bisher noch nicht passiert, das wird in Zukunft aber kommen und ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und wie bereits erwähnt, die Mitglieder der Kajak-Gruppe haben das Land bereits verlassen. Das heißt, mit vielen konnte nicht ein einziges Mal gesprochen werden und sie arbeiten auch nicht mit den Suchteams zusammen. Die Feuerwehr und die Rettungskräfte finden kurz darauf dann aber doch ohne ihre Hilfe einen ersten wichtigen Anhaltspunkt. Nancys verlassenes Kajak wird leer und noch immer auf dem See treibend aufgefunden. Etwas, was das Szenario des Ertrinkens natürlich deutlich wahrscheinlicher erscheinen lässt. Doch noch immer kann ein Fremdverschulden oder gar ein Mord nicht vollends ausgeschlossen werden. Vor allem, weil alle dicht halten. Das heißt, man weiß ja gar nicht, selbst wenn es ein Unfall war, wie hat sich dieser Unfall abgespielt? Doch dann, nach fast 4 Wochen des Wartens auf Zeugen und Zeuginnen, die sich dazu äußern wollen, was mit Nancy geschehen ist, hört ihre Familie endlich von der letzten Person, die ihre Tochter und Schwester lebend gesehen hat. Bei dieser Frau, die Nancy zuletzt gesehen haben möchte, handelt es sich um eine Pflichtverteidigerin aus San Bernardino County namens Christina Plasek. Christina wollte sich am Anfang gar nicht äußern, wurde jedoch so lang von Anhängern des Falles und von Nancys Familie bedrängt, sich zu äußern, bis sie sich nun letztendlich entscheidet, zu kooperieren. Christopher Gardner, ihr Anwalt, bestreitet jedoch, dass sich seine Mandantin unkooperativ gezeigt hätte und sagt, sie habe sehr wohl mit den guatemalischen Behörden gesprochen, nachdem Nancy verschwand. Er sagt hierzu zu ABC News, ich zitiere: Die Behauptung, meine Mandantin habe nicht alles getan, was sie konnte, ist nicht wahr. Herr Gardner behauptet weiter, dass Frau Ning und seine Mandantin nirgendwo gemeinsam hingepaddelt seien, wie bisher veröffentlicht wurde. Sie wären sich lediglich zufällig auf dem See begegnet. Seine Mandantin wäre in die Mitte des Sees gepaddelt, um zu sehen, wo sich die Farbe des Sees aufgrund der Tiefe ändern würde, so Gardner. Das Wasser wäre unruhig geworden und sie hätte sich auf dem Rückweg zum Ufer befunden, als sie Nancy entdeckte. Die beiden, die sich auf dem Retreat zum ersten Mal getroffen haben, unterhielten sich daraufhin kurz. Dann sagte Nancy ihr, dass sie eine Runde schwimmen gehen wollen würde. Christinas Anwalt sagt, dass sie versucht habe, Nancy vom Schwimmen abzuhalten, da es, Zitat, draußen rau war und es eine starke Strömung gab. Aber laut der Zeugin ignorierte Nancy die angeblichen Bitten von Christina und sprang ins Wasser, wodurch sie ungewollt ihr Kajak von sich wegdrückte. Herr Gardner gibt an, seine Mandantin habe versucht, das Kajak von Nancy zurückzuholen, indem sie ein Bein in ihrem Boot und das andere Bein in dem anderen Kajak, also in dem von Nancy, hatte. Nancy wäre daraufhin auf sie und ihr Kajak zugeschwommen und Christina hätte das Kajak daraufhin dann in ihre Richtung gestoßen. Das Kajak wäre jedoch etwas abgedriftet und deswegen hätte sie erneut versucht, es für Nancy zu erreichen und zurückzuholen. Dabei hätte sie aber den Halt verloren und hätte sich dann ein zweites Mal zu dem Kajak strecken müssen, um dieses zu erreichen. Ihr Anwalt schildert dies wie folgt. Und dann verlor sie das Kajak offenbar wieder und drehte sich um das Kajak wieder zu erreichen. Und als sie sich wieder in Richtung Nancy umdrehte, war diese plötzlich weg. Christina hätte geschrien. Das Wasser wäre, wie sie schildert, stockdunkel gewesen und Christina hätte rein gar nichts sehen können. In diesem Moment wurde ihr klar, dass sie zum Ufer zurückkehren und Hilfe holen musste. Das habe sie danach, so ihr Anwalt, auch getan. Doch wie ist sie so plötzlich verschwunden? Hat sie nicht gestrampelt? Hat sie nicht geschrien? Das fragt sich Nancys Schwester Nikki. Die Information, dass Christina und andere Zeugen fast unmittelbar nach dem Vorfall aus dem Land geflohen seien, dementiert ihr Anwalt. Und gegenüber ABC News sagt er, dass sie sehr wohl mit den örtlichen Behörden gesprochen hätten. Christina hätte sogar versucht, ihnen Hinweise darüber zu geben, wo sie suchen sollen. Doch da sie sich in der Gegend nicht auskannte und auf dem See alles gleich aussieht, wären diese Hinweise nicht konkret genug gewesen. Nachdem sie bei der Polizei eine vollständige Aussage gemacht hätte, sagte man ihr, dass man nichts mehr tun könnte. Offenbar ist dieser See dafür bekannt, dass Menschen darin ertrinken, sagt der Anwalt. Obwohl Christina angeblich mit der Polizei kooperierte, ist Nancys Familie, verständlicherweise, noch immer fassungslos darüber, dass sie sie wochenlang im Ungewissen gelassen hat. Die Familie gibt an, sie habe mehrmals versucht, Christina zu erreichen. Zunächst durch Weitergabe ihrer Nummer an den Yoga-Lehrer des Retreats und über andere Kontakte. Sie sagen zudem, sie hätten zwei E-Mails geschickt, eine am 25. Oktober und eine weitere am 31. Oktober. Hätten aber bei beiden Gelegenheiten keine Antwort von Christina erhalten. Ihr Anwalt begründet das Ausbleiben der Antwort damit, dass Christina, seine Mandantin, durch die Tortur traumatisiert sei und Zeit brauche, bevor sie sprechen könne. Sie, die Familie, sagen ihr, dass sie verstehen, dass sie eine traumatische Erfahrung gemacht hat. Aber dann sagen sie ihr, dass sie sich melden muss, um die Behörden zu unterstützen. Und sie sagen in der gleichen E-Mail, dass sie zwingen werden, sich zu melden, wenn sie sich nicht melden würde. Schießt Herr Gardner zurück. Die Familie bestreitet gegenüber ABC News, dass ihre E-Mail vom 31. Oktober eine Drohung enthielt und teilt ihre E-Mail mit dem Sender, welche Fragen darüber enthält, warum Christina schweigt und mit dem Hinweis endet, dass sie die Angelegenheit weiter verfolgen werden würden, wenn sie nicht kooperieren würde. Nancys Schwester sagt hierzu, wir verurteilen niemanden und beschuldigen auch niemanden für irgendetwas. Wir wollen nur Antworten und wir wollen Nancy nach Hause bringen. Sie sagt weiter, ich kann nicht verstehen, warum sie meiner Familie nicht einfach etwas Trost spenden und einen Schlussstrich ziehen wollte. Wenn sie die letzte Person war, die Nancy lebend gesehen hat und es ein Unfall war, warum sagt sie uns das nicht einfach und hilft uns? Das kommt mir sehr seltsam vor. Auch Lee und Elaine Beer, die Eigentümer des Kajakunternehmens, äußern sich Ende November noch einmal zu dem, was sie inmitten des Verschwindens von Frau Ning mitbekommen hatten. Lee Beer sagt also, als die Gruppe zurückkehrte, waren sie nur zu acht. aber wir konnten in einer Entfernung von etwa 100 Metern zwei einzelne Kajaks sehen. Bei den Insassen dieser handelte es sich anscheinend um Frau Ning und eine weitere Person. Mittlerweile wissen wir, dass dies Christina Placek ist. Lee Beal sagt weiter, wir beobachteten, wie sie weiter paddelten, bis wir sie aus den Augen verloren. Wie der Anwalt von Christina behauptet, wurde ein Notsignal abgesetzt, direkt nachdem Nancy verschwand. Und Herr Beal sagt, er hätte gesehen, wie die andere Frau, also Christina, an Land gebracht wurde. Er erzählt, ich sah, wie die Überlebende zusammen mit dem Yogalehrer, das ist übrigens dieser Eddie, die Treppe hinaufgeführt wurde. Er hatte sie in den Armen, sie war eindeutig verzweifelt und sie sagte kein Wort zu uns. Er auch nicht. Das Ehepaar sagt, sie hätten am nächsten Tag bei dem Retreat angerufen, da der Ausflug, also das Ausleihen der Kajaks, nicht bezahlt worden sei. Aber man habe ihnen gesagt, dass die Gruppe bereits abgereist wäre. Beal sagt weiter, sie sollten am nächsten Morgen nicht abreisen, sind aber offenbar um 5 Uhr morgens abgereist und niemand hat mit ihnen sprechen können. Am 12. Januar diesen Jahres, Nancy ist damals seit 12 und heute seit fast 14 Wochen vermisst, postet Jared Lopez, das ist Nikkis Partner, das neueste Update auf Nancys GoFundMe-Page. Und ich werde euch das an dieser Stelle einmal vorlesen. Er schreibt, Update Nummer 10. Heute ist es 12 Wochen her, dass Nancy von uns gegangen ist. Jeder Tag, der vergeht, ist überraschenderweise härter. Langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass dieser Albtraum unsere tägliche neue Realität ist. Im Dezember sind wir nach Guatemala gereist, in der Hoffnung, Klarheit darüber zu bekommen, was mit Nancy geschehen ist und wo wir sie finden können. Obwohl es uns etwas Trost brachte, die Schönheiten Guatemalas zu erleben, die Nancy so sehr liebte, handgewebte Waren, lebendige Gemälde, gemütliche Mahlzeiten, atemberaubende Vulkanausblicke, Bootsfahrten, freundliche Fremde, hatten wir das Gefühl, Guatemala mit mehr Fragen als Antworten zu verlassen. Es war ziemlich beunruhigend, den Ort zu besuchen, an dem Nancy zuletzt lebend gesehen wurde. Aber wir blieben entschlossen in unserem Ziel, Gerechtigkeit und Frieden für sie zu erreichen. Der Besuch des Atitlansees rief viele Gefühle hervor, die ich nicht erwartet hätte. Ehrfurcht, Staunen, Traurigkeit, Angst, Frustration, Unglauben, Entschlossenheit, Herzschmerz. Bevor wir abreisten, führten wir am See eine improvisierte Zeremonie für Nancy durch, bei der wir die Briefe meiner Familie an Nancy vorlasen, Nancys Lieblingssnacks und Getränke in den See warfen, Weihrauch verbrannten und Rosen ins Wasser warfen. Das hat uns ein winziges bisschen Trost gebracht. Es war uns eine große Ehre, die guten Menschen von Blues Legacies und Black Wolf Helicopters zu treffen und ihnen persönlich für ihre selbstlose Arbeit zu danken. Wie unglaublich ist es, dass diese mitfühlenden Menschen ihr Leben dafür einsetzen, den Familien in den dunkelsten Momenten ihres Lebens helfen zu können. Wir werden ihnen ewig dankbar sein. Im Gespräch mit ihnen konnten wir mehr über die Art ihrer Arbeit erfahren. Dabei wurde uns klar, wie bizarr und undenkbar es ist, dass ein Zeuge eines Unfalls den Suchmannschaften nicht aktiv hilft. Für sie war das in ihrer über 20-jährigen Erfahrung einfach unerhört. Wir hatten immer wieder das Gefühl, dass die Reaktion einiger Teilnehmer auf Nancys angebliches Ertrinken seltsam, befremdlich und schwer nachvollziehbar war. Wir verstehen vollkommen, dass in einem Moment der Krise und Panik schlechte Entscheidungen getroffen werden können. Aber in den Tagen und Monaten nach dieser Tragödie wurde nicht viel getan, um diese Handlungen zu korrigieren. Wir möchten noch einmal betonen, dass es noch nicht zu spät ist. Wir werden die Suche und die Ermittlungen nicht aufgeben und dass es nie zu spät ist, einzugreifen und zu helfen. Was die Ermittlungen in Guatemala betrifft, so konnten wir mit dem zuständigen Staatsanwalt sprechen. Offen gesagt waren wir ziemlich enttäuscht über den Fortschritt der Ermittlungen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Staatsanwalt bei der örtlichen Polizei noch nicht bestätigt, ob sie Christinas Zeugenaussage jemals aufgenommen hat, obwohl sich sein Büro im selben Gebäude wie die Polizeistation befindet. Diese Information ist von entscheidender Bedeutung, denn obwohl Herr Gardner behauptet, dass Christina zur guatemalischen Polizei ging und eine vollständige Aussage machte, gibt es nach Angaben des Staatsanwalts keine Aufzeichnungen darüber in den Akten. Mehr noch, trotz mehrfacher Zusicherungen, dass ein internationales Ersuchen um Christinas Aussage im Gang sei, hat die US-Botschaft kein solches Ersuchen erhalten. Es sind nun fast 3 Monate vergangen und wir haben noch immer keine offizielle Zeugenaussage von der einzigen Zeugin, was uns weiterhin im Unklaren darüber lässt, was wirklich mit Nancy geschehen ist. Die mangelnde Dringlichkeit seitens des Staatsanwalts war sehr beunruhigend. Aber umso erleichterter waren wir, dass wir uns persönlich für Nancy einsetzen können. Wir konnten alle unsere Forderungen an den Staatsanwalt weiterleiten und warten nun auf die neuesten Informationen von ihm. Wir werden uns auch weiterhin für eine gründliche Untersuchung einsetzen und die nächsten Schritte bei der Suche nach Nancy erkunden. Als wir dieses Mal aus Guatemala zurückkamen, haben wir Nancys Habseligkeiten eingesammelt und mit nach Hause genommen. Hoffentlich können wir Nancy beim nächsten Mal nach Hause bringen. Danke an alle, die uns helfen, Nancys Geschichte lebendig zu halten. Vielen Dank für all Ihre Spenden, die es uns ermöglicht haben, nach Guatemala zu reisen. Es ist gut zu wissen, dass wir damit nicht allein sind. Ich wünsche Ihnen allen ein sicheres und wunderbares neues Jahr. Der Schmerz sitzt, wie ihr hört, genauso wie Dutzende andere Emotionen sehr, sehr tief. Nikki, Nancys Schwester, sagt, vor allem nachts würden sich solche Emotionen ihren Weg nach draußen bahnen und sich bemerkbar machen. Schlaflosigkeit, Trauer, Verzweiflung und Hoffnung. Alles abwechselnd im Sekundentakt, manchmal sich überlappend. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Fehlen von Informationen das einfach nochmal deutlich schlimmer macht. Weil ich finde, das ist generell immer so. Wenn du weißt, was die Ursache ist oder was hinter etwas steckt, dann kannst du dich damit ja eher befassen und kannst das vielleicht auch eher sacken lassen, kannst es vielleicht eher verarbeiten und hinter dir lassen. Aber wenn du so gar nicht weißt, was Sache ist, dann sind da ja auch ganz, ganz viele offene Fragezeichen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Szenarien, die prinzipiell in Frage kommen. Und ich glaube, die geht man dann auch einfach, auch wenn man das nicht will, aber ungewollt, alle immer wieder nacheinander durch und fragt sich, was ist da wirklich passiert?
Ja, ich musste auch das ein oder andere Mal wieder an Lars Mittank denken, weil das so mein Paradebeispiel dafür ist, wenn man nicht weiß, was mit dem Kind passiert. Und ich glaube, diese Hoffnung, die man hat, also auch wie du das gesagt hast, dass der Papa da immer noch auf den Anruf wartet, dass man sie gefunden hat. Mhm. Also ich glaube, das kann einen wirklich wahnsinnig machen. Und das macht es, glaube ich, auch super schwer, wenn man einfach, wie du sagst, gar nicht weiß, was da irgendwie passiert sein könnte.
Ja, total. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass dadurch eben auch einige Theorien im Umlauf sind. Dieses Mal, bei diesem Fall, das hat mich eigentlich gewundert, gibt es gar nicht so viele Theorien. Also ich glaube, sehr, sehr viele Menschen sind schon fest davon überzeugt, dass Nancy Ning ertrunken ist und dass es ein Unfall war. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, wie wahrscheinlich du das findest. Aber das ist, glaube ich, das, was die Mehrheit der Öffentlichkeit glaubt. Eine Theorie, über die bin ich aber noch gestoßen, und die ist prinzipiell auch so ein Ableger der Unfalltheorie. Die würde meiner Meinung nach aber erklären, warum die anderen Teilnehmer des Retreats eben nicht sprechen wollten. Weil das ist das, woran ich mich so ein bisschen aufhänge. Weil wenn das wirklich einfach nur ein Unfall gewesen ist, warum hat man das nicht direkt gemeldet? Warum hat man es sich geweigert, mit den Behörden oder mit der Familie zu sprechen? Und warum wurde da generell so ein Riesending draus gemacht, dass die Leute dann innerhalb von 8 bis 12 Stunden abgereist sind und nicht mehr erreichbar waren? Also das war ja schon eigentlich eher ein fluchtartiges Verlassen von diesem Retreat, ohne dass es geplant war. Also das haben ja auch die Besitzer des Kajakunternehmens gesagt. Und die hätten ja gar nichts davon, das so zu schildern, wenn das nicht so gewesen wäre oder wenn sie das nicht so wahrgenommen hätten. Und daran hänge ich mich so ein bisschen auf. Aber die folgende Theorie würde das schon so ein bisschen erklären. Denn da wird spekuliert, ob eventuell bewusstseinsverändernde Drogen mit im Spiel waren. Das bedeutet, dass die Retreat-Teilnehmer vielleicht gemeinsam Drogen konsumiert haben. Natürlich haben wir gar keine Ahnung, welche Art von Drogen. Und ich will an der Stelle auch nochmal sagen, dass das wirklich einfach nur Theorien von Internetdetektiven letztendlich sind. Aber dass die Gruppe eben Drogen zu sich genommen hat, vielleicht um auch so ein bisschen noch mehr zu dem Inneren zu finden und den Geist da nochmal so ein bisschen zu erweitern. Ich weiß nicht, ob das in den Kreisen so ein Ding ist oder nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du auf so eine richtig heftige spirituelle Reise gehen möchtest, dass der ein oder andere dann vielleicht auf sowas zurückgreift. Weißt du, was ich meine?
Ja, könnte ich mir schon auch vorstellen. Und ich finde auch, das würde halt wirklich erklären, warum die da so schnell abgehauen sind. Weil, wie du sagst, wenn es einfach nur ein Unfall gewesen wäre, so, dann ruf doch Hilfe, dann melde das doch. Aber dass die alle schweigen und dann einfach in ihre Heimatländer zurückkehren. Ich finde, das deutet schon darauf hin, dass da irgendwie mehr hinten dran steckt. Und ich finde, das könnte man mit dieser Theorie eindeutig gut erklären.
Ja, das finde ich auch. Und viele Leute sagen auch, dass das erklären würde, dass dieser Eddie, also der Organisator des Retreats und Nancys Yogalehrer auch aus Kalifornien, dass der Christina, als sie wieder angekommen ist am Ufer, der hat die ja direkt gepackt und in den Arm genommen und hat die eigentlich sofort abgeschirmt und mit aufs Zimmer gebracht. Und das würde ja auch erklären, dass, falls Christina zu diesem Zeitpunkt eben auch unter Drogen stand, dass das auf gar keinen Fall jemand mitbekommen sollte und dass sie deswegen auch gar nicht in Versuchung kommen sollte, mit den Kajak-Unternehmern zu sprechen, weil die das dann vielleicht gemerkt hätten. Und dass sie dann eben direkt abgereist sind, das würde auch Sinn ergeben, weil wenn die da wirklich vielleicht auch des Öfteren zu Drogen gegriffen haben, dann wollten die ja auf gar keinen Fall, dass deren Zimmer durchsucht werden, weil da vielleicht ja auch was gefunden worden wäre.
Ja, da würde schon, finde ich, einiges mehr versprechen, als wenn es wirklich nur ein Unfall gewesen wäre und da sonst nichts anderes mit dem Spiel gewesen wäre.
Ja, ja. Und ich habe mir dann auch mal angeschaut, weil ich das nicht wusste, wie das generell mit Drogen in Guatemala ist, beziehungsweise wie die Drogengesetze dort sind. Weil in vielen Ländern wird das ja sehr strikt geahndet. Und so auch in Guatemala. Also das ist natürlich sehr individuell, was du für eine Strafe bekommst. Aber ich glaube, erstens ist es nicht so nice, dort im Gefängnis zu sitzen, weil das ganz andere Umstände sind als bei uns. Und zweitens steht auch auf der Seite vom Auswärtigen Amt extra unter rechtliche Besonderheiten, dass das dort eben sehr, sehr strikt ist. Also dort steht geschrieben, die guatemaltekische Drogengesetzgebung sieht harte Strafen für Besitz, Konsum und Handel von Drogen vor. Vermeiden Sie unter allen Umständen Briefe, Päckchen etc. für andere Personen mit über die Grenze zu nehmen und transportieren Sie diese auch nicht innerhalb des Landes, ohne deren Inhalt zu kennen. Das heißt, man bekommt da nicht nur strikte Strafen für das Handeln mit Drogen, sondern auch schon für den Besitz und den eigenen Konsum. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man dann Panik bekommt, wenn man denkt, boah, wir haben halt in einem fremden Land Drogen genommen und wissen ganz genau, dass das hier ganz, ganz, ganz blöd ausgehen kann. Da würde ich wahrscheinlich, sage ich wie es ist, auch abreisen, einfach aus Panik, aus Angst, dort ins Gefängnis dafür zu kommen.
Da stelle ich mir dann nur die Frage, also ich finde, das wird das auch erklären, dann frage ich mich aber, warum sie immer noch nicht sprechen, weil ich denke, wenn sie jetzt in ihrem Heimatland sind, wären sie davor ja eigentlich sicher und könnten ja dann schon darüber reden, wenn es ein Unfall gewesen ist, der mit den Drogen zu tun hatte. Ja.
Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber ich habe mich auch gefragt, ob das auch so ein bisschen so eine Image-Sache ist oder so eine Sache auch von Schamgefühl, weil man muss ja auch dazu sagen, dass generell werden die ganzen Yogis dort als sehr achtsam und ich bin voll connected mit Body und Mind und alles ist so, weißt du, was ich meine? So, ich kann mir schon vorstellen, dass das dann einfach nicht so in das Bild passen würde, dass sie normalerweise nach außen ausstrahlen. Und ich meine, sie war ja auch eine Pflichtverteidigerin, beziehungsweise sie ist eine Pflichtverteidigerin. Sie hat wahrscheinlich auch einen Ruf zu verlieren. Wenn man dann hört, dass sie auf einem Yoga-Retreat war mit anderen Leuten, da ist eine Frau unter Drogeneinfluss ertrunken und sie hat ihr nicht geholfen, weil sie eben auch Drogen zu sich genommen hat. Ich glaube, das wäre für ihren Ruf wahrscheinlich auch nicht so gut gewesen. Und da der Fall ja relativ schnell relativ groß geworden ist, hätte das auf jeden Fall auch die Runde gemacht.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und dann finde ich es aber echt krass, dass da 11 Leute sind, die alle dicht halten. Weil find mal 11 Leute, die alle den Mund halten, weil wir haben es ja in vielen Fällen, dass dann doch irgendwann einer auspackt. So. Also
voll, voll. Und ich finde auch, also wie gesagt, Nancys Familie hat echt viele Interviews gegeben, vor allem ihre Schwester. Und Ich finde, man hört ihr auch einfach die Verzweiflung und die Trauer so arg an, dass ich mir dann irgendwann wahrscheinlich auch denken würde, egal, selbst wenn das meinem Ruf vielleicht für gewisse Zeit ein bisschen schadet, ich kann diese Familie nicht mehr in dieser Situation hängen lassen, weil das so, so grausam ist, dass das eigentlich Priorität haben müsste. Aber wie gesagt, man weiß halt nicht, was sie zu verlieren haben. Man weiß halt auch nicht, was sie da für Drogen genommen haben. Man weiß ja gar nicht, ob sie überhaupt welche genommen haben. Aber das wäre zumindest etwas, was meiner Meinung nach so ein bisschen Erklärung bringen würde. Ansonsten, wenn es wirklich einfach nur ein Unfall war, dann verstehe ich halt das Verhalten danach nicht.
Ja, weil ich frage mich halt auch gerade, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich ein Mord gewesen ist, weil ich mir denke, was sollte es denn da für ein Motiv gegeben haben? Ich meine, klar wissen wir nicht, wie die so in Beziehung zueinander standen, aber irgendwie, ja, kann ich mir das mit dem Unfall schon auch eher vorstellen.
Also ich muss auch sagen, ich glaube nicht, dass es ein Mord war. Ich habe dann ganz am Anfang natürlich so mein True-Crime-Hirn hat da schon so ein bisschen überlegt, wer könnte und was könnte das Motiv sein. Und ich hatte dann kurz schon auch diesen Eddie im Blick, weil die beiden kennen sich ja auch schon von Kalifornien. Und es hätte ja sein können, dass die beiden vielleicht so ein bisschen angebandelt haben und dass Nancy den vielleicht ganz gut fand oder eher Nancy. Und dass es da irgendwie zu einer komischen Situation gekommen ist. Aber warum sollte Christina dann damit etwas zu tun haben? Und da finde ich die Wahrscheinlichkeit, dass dann 11 andere Menschen dicht halten, halt noch unwahrscheinlicher. Also das würde ich komplett ausschließen. Deswegen glaube ich auch nicht unbedingt, dass das ein Fremdverschulden war. Ich glaube schon, dass Nancy in diesem See ertrunken ist. Und ich hoffe auch wirklich, dass man es irgendwie schafft, sie bergen zu können und nach Hause zu bringen. Aber ja, also ich finde die Umstände drumherum schon trotzdem sehr mysteriös und sehr merkwürdig. Also ich kann das einfach nicht nachvollziehen.
Ich kriege auch nicht dieses Bild aus meinem Kopf, wo ihr Kanu da einfach auf dem See treibt, zu verlassen. Ich finde das eben halt so einen unheimlichen Vibe, weil man einfach nicht weiß, ist sie in dem See und wenn sie dort ertrunken ist, haben sie die anderen dann vielleicht doch rausgeholt, weil der See wurde ja abgesucht. Also
ja, aber der See wurde ja auch nur abgesucht bis zu einer Tiefe von 1,5 Metern. Das heißt, die sind da mit dem Boot entlang gefahren und haben eben geschaut, ob sie da irgendwo am Treiben ist. Und da muss man auch dazu sagen, dass vielleicht auch ein Grund, warum sich die Organisatoren nicht direkt dazu gemeldet haben. Die Kajakfahrer, also die Teilnehmer des Retreats, haben für die Kajaktour keine Rettungswesten getragen. Das heißt, Nancy wäre wahrscheinlich untergegangen. Ich frage mich nur, ob sie mittlerweile nicht wieder aufgetaucht wäre. Weil irgendwann bläht ein Körper ja auch auf und treibt wieder an die Oberfläche. Zumindest, wenn er nicht beschwert wurde. Das heißt, irgendwo müsste man sie mittlerweile ja finden können.
Eigentlich schon. Also es ist ja jetzt auch schon echt eine Weile her. Also ich glaube, in der Zeit hätte sie schon auftauchen müssen, wenn sie dort ertrunken wäre. Und wie du sagst, man sie nicht irgendwie beschwert hätte oder sonstiges.
Ich kann mir halt maximal vorstellen, dass sie, wer weiß, was da unten auf dem Grund alles rumtreibt. Vielleicht hat sie sich auch irgendwo verheddert, hängt irgendwo fest und taucht deswegen nicht wieder auf. Also ich kann mir das schon vorstellen. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was da bei der nächsten Suche rumkommt. Denn Chris Sharpie, also der Mitgründer von Black Wolf Helicopters, die haben ja auch gesagt, dass sie jetzt Sonarexperten hinzuziehen würden. Das bedeutet, dass sie dann auch weiter in die Tiefe gehen können. Und spätestens dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Nancy finden, auf jeden Fall deutlich höher. Aber das ist halt ein riesiger See, der unheimlich tief ist. Also wenn du dir wirklich überlegst, der ist tiefer, als der Eiffelturm hoch ist. Das ist halt schon auch eine Herausforderung, auch für ausgebildete Taucher.
Ja, krass. Ich hoffe dann wirklich, dass man sie bei dieser neuen Suche dann findet, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das für die Familie sein muss, dass sie nicht wissen, was mit ihrer Tochter und Schwester passiert ist.
Ja, ich hoffe das auch. Ich habe da nur ein bisschen Zweifel, weil, also wenn die Aussage, die Christina gemacht hat, stimmt, dann ist Nancy ja genau dort verschwunden, wo das Wasser dunkler wurde. Weil Christina ist ja dort hingepaddelt, um sich genau das anzuschauen. Und das heißt, dass sie dann wahrscheinlich an einer der tiefsten Stellen des Sees untergegangen ist. Und ich bin echt gespannt und ich hoffe wirklich sehr, 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 dass sie da geborgen werden kann.
Also schon heftig, vor allem wenn man überlegt, Nancy ist da hingereist, um irgendwie ja sich um sich zu kümmern und da
Ja.
ihren Yogakurs zu machen oder ihre Yogakurse zu machen. Und ich glaube, dass man niemals damit rechnet, dass dann sowas passiert.
Niemals, never ever. Also weder sie noch ihre Familie hätten sich das wahrscheinlich in ihren schlimmsten Träumen ausmalen können. Und dass sie jetzt dann mit so einer schlimmen Situation konfrontiert sind, ich finde den Gedanken ganz, ganz furchtbar.
Ja, und vor allem, wie wir auch am Anfang der Folge drüber gesprochen haben, hat sie sich da ja eigentlich einen sehr sicheren Rahmen ausgesucht mit einer Gruppe und sie kannte das dort, sie war dort schon mal. Das ist ja jetzt keine Situation, wo man jetzt denkt, okay, sie geht da hin und sie ist da total unsicher.
Ja, voll. Weil sie ja auch nicht ganz allein unterwegs war, sondern halt wirklich mit dieser Gruppe. Und ich finde, das macht nochmal so einen riesigen Unterschied, was mein Sicherheitsempfinden angehen würde. Und Nancy's mit Sicherheit auch. Deswegen finde ich das irgendwie nochmal heftiger.
Ja, und dann auch so mitten am Tag auf einer Kanufahrt, wo man niemals damit rechnen würde, dass irgendwas passiert. Das ist so eine idyllische Atmosphäre. So, da sieht man sowas eigentlich gar nicht, finde ich.
Ja, voll. Und wie bereits erwähnt, wenn ihr die Ning Family ebenfalls unterstützen wollt, dann könnt ihr das über deren GoFundMe-Page machen. Wir werden euch die auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und ich lasse euch jetzt noch einmal kurz wissen, für was diese Spenden dann genutzt werden würden. Jared Lopez, der Partner von Nikki, schreibt hierzu: Es ist nie leicht, um Geld zu bitten. Unter diesen Umständen ist es noch schwieriger. Aber jeder Beitrag, ob groß oder klein, wird uns sehr dabei helfen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um Nancy zu finden und der Ning Family zu versichern, dass sie nicht allein ist. Wenn Sie spenden können, tun Sie es bitte. Und wenn Sie es tun, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht oder sprechen Sie ein Gebet für Nancy und ihre Familie. Es wird Ihnen so viel bedeuten. Ab sofort werden die Gelder für folgende Zwecke verwendet. Und der erste Unterpunkt sind die Rettungsmaßnahmen. Das bedeutet für das Such- und das Rettungsteam per Hubschrauber, für die Ausrüstung für freiwillige Taucher, für Bootrettungsteams und für den möglichen Einsatz von U-Booten und Sonargeräten. Der zweite Punkt dient der Unterstützung der Familie. Das bedeutet, damit würden Reisekosten gedeckt werden, für den Fall, dass sie eben nochmal nach Guatemala reisen müssen und für die generelle finanzielle Unterstützung der Familie, denn einige der Familienmitglieder haben sich vorerst von der Arbeit freistellen lassen. Jared schreibt weiter: Sollten die Such- und Rettungsmaßnahmen weiterhin erfolglos bleiben, werden die Mittel für die Beerdigung verwendet. Verbleibende Gelder werden an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet, die von der Familie Ning bestimmt wird. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Gedanken, Gebete und Unterstützung. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald wir weitere Nachrichten erhalten. Abschließend sagt Nancys Familie noch: Die Zeit drängt und wir kämpfen gegen die Zeit, um Nancy nach Hause zu bringen. Es ist ein ständiger Albtraum, nicht zu wissen, was mit Nancy passiert ist oder ob wir sie jemals zurückbekommen werden. Alles, was meine Familie will, ist, unsere Schwester und Tochter nach Hause zu bringen. Bitte helft uns, das zu tun.
Boah, also als sie gesagt hat, dass das wie ein Albtraum ist, nicht zu wissen, was ihr passiert ist, genauso
Ja.
stelle ich mir das vor.
Ja, auf jeden Fall.
Boah, also ich finde so Fälle, wo man nicht weiß, was passiert ist, also ich finde, da dreht sich so das Gedankenkarussell total. Und ich bin richtig gespannt, was ihr alle meint. Also ob ihr glaubt, dass es ein Unfall war oder nicht. Und wenn ja, was die Hintergründe sind und warum die anderen nicht sprechen aktuell.
Ja, wir werden auf jeden Fall bei Spotify eine Umfrage mit reinhauen. Da könnt ihr dann mal abstimmen, ob ihr eher der Meinung seid, dass es ein Unfall war oder ob ihr glaubt, dass mehr dahinter steckt. Und wenn ihr glaubt, dass mehr dahinter steckt, dann lasst uns das auf jeden Fall entweder auf Instagram unter eyesinthedark.podcast wissen oder gerne auch in den Kommentaren auf Spotify zu dieser Episode.
Also aktuell können wir ja nur übers Telefon miteinander kommunizieren, Sarah. Also wir nehmen ja selbst die Podcast-Folgen und so weiter auf, während wir miteinander am Telefon sprechen. Und gerade deswegen bin ich ja froh, meine Telefonierabneigung zumindest bei dir abgelegt zu haben.
Ja, also ich muss ja sagen, dass ich darüber auch sehr, sehr froh bin, weil ansonsten hätten wir momentan ein klitzekleines Problemchen. Aber wie heftig auch, dass wir trotz einer Entfernung von knapp 14.000 Kilometern so einfach miteinander sprechen können. Dafür braucht man aber natürlich einen guten Mobilfunkvertrag mit ausreichend Datenvolumen, denn wir beide telefonieren ja immer nur über WhatsApp.
Yes, ohne geht das aktuell gar nicht. Und hier kommt unser heutiger Werbepartner Simon Mobile ins Spiel. Denn Simon bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile aber normalerweise 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 € im Monat.
Und zwischen diesen Optionen, also den 12, 17 und 27 GB, könnt ihr monatlich wechseln, denn ja, manchmal gibt es ja auch Monate, in denen man deutlich weniger Datenvolumen benötigt als in anderen. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Vorteile. Der nächste Punkt, für mich ganz wichtig, ihr könnt monatlich kündigen und somit verpasst ihr keine lange Kündigungsfrist.
Und ansonsten habt ihr noch die Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G und ganz wichtig, eine All-Net-Flat und Wi-Fi-Calling. Und warum das so wichtig ist, darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen.
Essentiell auf jeden Fall. Und hier NeukundInnen aufgepasst. Wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code DARK2, also DARK groß geschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt.
Und wer kann das nicht gebrauchen? Das Angebot gilt bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr auf simon.link/eyesinthedark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Und wie du eben schon gesagt hast, finde ich, ist dieser Fall so ein Fall, der das Gedankenkarussell richtig drehen lässt. Und um ein kleines bisschen vorerst auf andere Gedanken zu kommen, hoffe ich, dass du uns einen guten Gänsehaut-to-go-Moment mitgebracht hast.
Natürlich. Den heutigen Gänsehaut-to-go-Moment hat uns die liebe Stella per E-Mail zugeschickt. Sie schreibt: Hey ihr beiden, ich und meine Freundin haben am 1. Januar etwas echt Gruseliges erlebt. Wäre mega cool, wenn ihr das als Gänsehaut-to-go-Moment vorlesen könntet. Ich habe bei meiner Freundin übernachtet und es war so circa 0 Uhr 46. Wir haben gerade euren Podcast zum Einschlafen gehört. Das war wahrscheinlich ein Fehler, weil wir plötzlich einen Schrei gehört haben. Wir sind sofort auf den Balkon meiner Freundin gerannt. Der Schrei war am Ende der Straße, circa 70 Meter entfernt. Meine Freundin wohnt im Wald, weshalb wir zuerst einen Fuchs vermutet haben. Es hat sich nämlich ganz leicht danach angehört. War allerdings in einer anderen Stimmlage und dann auch doch viel zu laut. Es hat sich eher wie ein Schrei einer Frau angehört, die vor Schmerzen und Angst schreit. Ihr hattet mal so eine Podcast-Folge, in welcher eine Frau von einem Mann erstochen wurde und noch versucht hat zu fliehen. Es hat sich so angehört wie ein zuerst schmerzerfüllter Schrei, dann ein ängstlicher und dann wieder ein schmerzerfüllter Schrei. Als hätte jemand immer wieder versucht zu fliehen. Nach 4 solcher Durchgänge hat es dann allerdings aufgehört. Wir sind wieder ins Bett gegangen und hatten große Angst. Allerdings ging unten ein paar Minuten später hörbar die Terrassentür auf und kurz darauf haben wir Schritte auf der Treppe gehört. Wir wissen nicht, was es war und niemand sonst aus der Familie hat etwas davon mitbekommen. Außerdem ist meine Freundin dann noch eingefallen, dass sie vor ein paar Wochen mitten in der Nacht zu einer ähnlichen Uhrzeit aufgewacht ist, weil es sich so anhörte, als würde jemand etwas vor dem Haus entsorgen.
Nein!
Dies dauerte für einige Minuten an und hat sich so angehört, als würde man etwas in einen Container laden. Aber am nächsten Tag war dort keiner zu sehen.
Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Also, allein die Tatsache, dass das ein Haus im Wald ist, finde ich ja schon unheimlich. Dann dieser Schrei, dann die Schritte und dann auch noch das, was zuvor passiert ist. Oh, ganz furchtbar.
Ja, das in Kombination alles ist schon ein richtig krasser Gänsehaut-to-go-Moment.
Ja, ich frage mich, ob die beiden es geschafft haben, nochmal einzuschlafen. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da auf jeden Fall die ganze Nacht so ein bisschen wachsam war. Selbst wenn man geschlafen hat, dann wahrscheinlich nicht wirklich tief und nicht wirklich erholsam.
Ja, dann schreckt man wahrscheinlich so bei jedem kleinsten Geräusch irgendwie hoch.
Boah, ja. Boah, sehr, sehr creepy.
Ich muss ja sagen, ich hatte ja mal einen ähnlichen Gänsehaut-to-go-Moment. Ich war auch bei einer Freundin, die nah am Wald wohnt und da ist wirklich außenrum kein anderes Wohnhaus. Und wir haben wie immer irgendeinen Horrorfilm geschaut und auf einmal hat es von außen ans Fenster geklopft. Und dann war das aber irgendein Obdachloser scheinbar, der was zu essen haben wollte, weil
Oh
ihr
Gott,
Stiefpapa dann die
ja.
Tür aufgemacht hat. Aber ich habe mich so erschreckt, also das war auch ganz
Boah.
krass.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi. Big City Life.
Goodbye. So far, I'm so far
Big
behind.
City Life.
Ja.
Wir feiern Kram. Oh, warte, da hat irgendjemand
Sechs?
ein Auto fallen lassen in der Wohnung über mir.
Ja.
Es muss ein Auto gewesen sein. Kann halt anders sein.
Well.
Ein Kleinwagen einfach. Es gibt aber auch einige spezifischere Retreats, die sich beispielsweise auf Kochworkshops konzentrieren. Tschüssi!